Vater, wir sind dir dankbar. Wir sind dir dankbar dafür, dass wir schon gesegnet sind. Gesegnet durch den Heiligen Geist in deinem Geist, Herr. Wir sind dir dankbar, Heiliger Geist, dass du persönlich mit jedem von uns bist. Vater, wir glauben auf der Grundlage deines Wortes, dass wir durch die Salbung deines Heiligen Geistes schon reich geworden sind an allem Wort, an aller Erkenntnis und keinen Mangel an irgendeiner Gabe haben. Heiliger Geist, wir sind dir dankbar für die Fähigkeiten und Möglichkeiten Gottes, die wir schon jetzt in dir haben. Dass wir schon alles haben, was wir für ein gottgefälliges Leben brauchen. Heiliger Geist, danke für die Fähigkeiten und Möglichkeiten, die wir in dir haben. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, vergib uns, wenn wir irgendwo unaufmerksam waren, dir gegenüber, deinem Ruf gegenüber oder deiner Ermahnung. Vergib, dass wir dich begrenzt haben und damit uns selber begrenzt haben. Wir tun Buße darüber im Namen Jesu und bitten dich, jeder persönlich, hilf du uns, leite unsere Gedanken, leite unsere Worte. Lass uns richtig verstehen und richtig aufnehmen. Durch den Geist der Wahrheit leite jeden von uns auf dem Weg seiner Wahrheit, damit das große Licht Gottes im Geist von jedem von uns leuchtet und jede Finsternis in jeglicher Form in jedem von uns erleuchtet im Namen Jesu. Wir sind dir dankbar, Heiliger Geist. Wir sind so gesegnet durch deine Gegenwart, durch dein Licht und deine Kraft. Und wir glauben, Vater, und empfangen es mit Danksagung auf der Grundlage deines Wortes, dass wir schon die Gesinnung Christi haben, einen gesalbten Verstand, einen Verstand, der fähig ist, unvergleichlich mehr zu verstehen und anzunehmen. Und im Glauben legen wir jetzt unsere Hände auf den Kopf. Lass uns das jetzt alle machen, denn Glaube ohne Werke ist tot. Und empfangen jetzt in diesem Moment die Salbung von Gottes Weisheit. Der Geist der Offenbarung, der Heilige Geist, durchdringt unseren Geist und salbt unseren Verstand und macht ihn fähig, unvergleichlich mehr aufzunehmen und zu verstehen. Mehr als wir bitten, mehr als wir überlegen, wir empfangen jetzt in diesem Moment die Salbung des Heiligen Geistes im Namen Jesu. Vater, ich bitte dich für jeden, der hier anwesend ist. Ich mache jeden Einfluss von jeder menschlichen, irdischen und dämonischen Weisheit über ihrem Verstand zunichte im Namen Jesu. Ich setze jeden, der hier anwesend ist, frei von jedem Einfluss des Geistes der Lüge im Namen Jesu. Wir stimmen überein, Herr, dass da, wo der Geist Gottes ist, Freiheit ist. Und wir empfangen diese Freiheit der Salbung des Heiligen Geistes. Wir sind dir dankbar, Heiliger Geist, dass jetzt in diesem Moment seelisch Blinde sehend werden im Namen Jesu und Gefangene in die Freiheit kommen im Namen Jesu. Wir sind dir dankbar, Heiliger Geist. Und wir glauben, dass an diesem Ort kein Lügengeist sein wird, kein religiöser Geist, kein Geist von Angst, kein Geist von Krankheit, kein Geist von Schwäche, kein Geist von Armut wird hier sein im Namen Jesu. Wir glauben, Jesus, dass du uns lehrst. Und wir danken dir, Vater, dass du uns jetzt schon lehrst, wie ein Vater seine Kinder lehrt. Wir danken dir, dass wir niemals, niemals so bleiben werden, wie wir jetzt sind. Im Namen Jesu. Amen. Preist den Herrn für die Salbung. So ein Gebet beten wir normalerweise. Es nimmt nicht viel Zeit in Anspruch und ist gehaltvoll. Und wenn Sie während des Gebetes irgendwelchen Druck gespürt haben in den Schläfen, machen Sie sich keine Sorgen, das ist ganz normal. Je nachdem, wie Sie weitergehen, werden Sie noch vieles erleben, was Ihren Verstand angeht. Denn die Salbung, durch die dieser Dienst durchgeführt wird, das ist die Salbung, die in erster Linie ausgerichtet ist auf die Arbeit mit dem, was Ihr Verstand enthält. Mit dem Zustand Ihrer Seele, genau Ihrer Seele. Deswegen wird dieser Geist Druck machen, genau auf den Inhalt Ihres Verstandes. Deshalb, wenn Sie während des Gottesdienstes irgendeinen merkwürdigen Zustand spüren, beeilen Sie sich nicht, daraus irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Beeilen Sie sich damit niemals. Lassen Sie immer dem Heiligen Geist das letzte Wort. Fragen Sie ihn, reden Sie mit ihm und ziehen Sie keine voreiligen Schlüsse. Gut, heute haben wir die erste Lektion, preist den Herrn. Und das Thema der heutigen Lektion ist ein Thema, was natürlich uns allen bekannt ist. Und normalerweise ist das ein Thema, das in Lehrklassen nicht behandelt wird. Das ist ein Thema, das mit der Bibel zusammenhängt. Und Sie wissen, die Bibel ist heute das einzige Buch, um dessen Willen wir uns hier versammelt haben. Nehmen Sie die Bibel weg von hier und hier bleiben verschiedene Gruppen von Menschen mit verschiedenen Vorstellungen von irgendetwas. Das Prinzip von Einmütigkeit werden wir hier nicht erreichen. Deshalb versammeln wir uns hier in erster Linie auf der Grundlage von Kenntnissen, die in gewisser Hinsicht unveränderlich und beständig sind, denn sie sind im Wort Gottes geschrieben. Deshalb möchte ich auch die erste Lektion beginnen mit dem Kennenlernen von bestimmten Aspekten der Bibel. Vielleicht haben Sie das schon gehört oder Sie hören es zum ersten Mal, aber für den Anfang als Grundlage möchte ich Sie mit einigen wichtigen Aspekten bekannt machen, die mit der Bibel zusammenhängen. Ich erinnere Sie nochmal daran, vielleicht sind Sie in einer Gemeinde, wo diese Frage schon behandelt wurde. Aber ich wiederhole nochmal, das hier ist eine interkonfessionelle Schule und hier hat es die verschiedensten Vertreter aus den verschiedensten Gemeinden, aus den verschiedensten Familien Gottes. Deswegen lassen Sie uns mit Wertschätzung und Barmherzigkeit miteinander umgehen. Gut, und jetzt wollen wir anfangen, über die Bibel zu sprechen und darüber, was mit ihr zusammenhängt. Bestimmt hat man Ihnen schon mal diese Frage gestellt. Die Bibel wurde doch von Menschen geschrieben. Warum nennt man sie dann Wort Gottes? Vielleicht hat man sie Ihnen noch nicht gestellt, aber mich hat man das schon gefragt. Egal, mit wem ich ein erstes Gespräch anfange, ob die Person weiß, dass ich Pastor bin oder auch nicht, ich stelle immer zuerst die Frage, ob die Person glaubt, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Wenn sie das nicht glaubt, dass die Bibel das Wort Gottes ist, dann unterhalten wir uns freundschaftlich über alle möglichen Themen, aber auf keinen Fall über biblische. Wenn wir uns über biblische Themen unterhalten wollen, brauchen wir eine gemeinsame Grundlage, der ich und er zustimmen. Wenn der andere nicht glaubt, dass die Bibel Gottes Wort ist, was für biblische Themen kann es dann geben? Keine. Aber manchmal wird gefragt, wie sind Sie sich sicher, dass die Bibel Gottes Wort ist? Sie haben doch Menschen geschrieben. Ich antworte, ja. Sie ist von Menschen geschrieben, aber diese Menschen haben nicht ihre eigenen Gedanken geschrieben und ausgelegt. Sie haben die Gedanken dessen geschrieben und ausgelegt, der sie geleitet hat. Und sie hat der Heilige Geist geleitet. Und ich sage es Ihnen gleich, vieles von dem, was Sie geschrieben und ausgelegt haben, haben Sie nicht verstanden. Aber preis dem Herrn, Sie haben Gott keine Fragen gestellt. Sie haben es geschrieben, weil Sie gewusst haben, dass es für eine bestimmte Zeit bestimmt ist. Wenn Sie auch Fragen gestellt hätten, hätte Gott geantwortet, versiegle es, denn es ist für eine bestimmte Zeit. Deswegen hat der, der es aufgeschrieben hat, nicht unbedingt auch verstanden. Das ist auch sehr wichtig, um es Menschen zu erklären. Ich möchte euch aus 2. Timotheus 3, Vers 16 vorlesen. Dort steht, alle Schrift, ich wiederhole nochmal, alle Schrift von Gott eingegeben. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, der Apostel Paulus, der wusste, wer der Autor der Bibel ist, sagt folgende Worte, 1. Thessalonicher 2, Vers 13, dass ihr, da ihr empfinget von uns das Wort göttlicher Predigt, es aufnahm, nicht als Menschenwort, sondern wie es denn wahrhaftig ist, als Gottes Wort. Das heißt, die Bibel ist das Wort Gottes. Verstehen Sie, das ist wichtig, das zu behalten. Ich weiß, dass jedem von uns irgendwann mal Zweifel kommen. Ist das wirklich wahr? Vielleicht sind Sie jetzt schon auf so einer geistlichen Leben, dass Ihnen solche Zweifel nicht mehr kommen. Aber ich wiederhole, hier sind ganz verschiedene Leute. Das Wort Bibel, was ist das für ein Wort? Das Wort selber kommt aus dem Griechischen und ist selber ein griechisches Wort. Biblia, Bibel, Bücher. Das heißt, die Bezeichnung selber ist ein griechisches Wort. Überhaupt gibt es in der Bibel viele griechische Wörter, die nicht übersetzt wurden. Selbst in der russischen Bibel, das Wort Christus, Christos, ist ein griechisches Wort. Das ist kein russisches Wort. Es kommt in der Bibel 341 Mal vor und jedes Mal auf Griechisch. Das Wort Taufen im Russischen ist auch ein griechisches Wort. Und lesen Sie es so, wie es ist. Obwohl in Wirklichkeit sowohl die Wörter Christus, Taufen, Bibel nicht schlecht ist zu übersetzen, um ein umfassenderes Verständnis davon zu bekommen, worum es geht. Also das Wort Bibel bedeutet Bücher und beinhaltet eine Sammlung alter Texte, die im Judentum und im Christentum kanonisiert wurden. Wir kennen das auch als Heilige Schrift. Das Wort Bibel wird in der Bibel selber nicht verwendet. Es wurde zum ersten Mal gebraucht zur Bezeichnung der Heiligen Schriften von Johannes Chrysostomus und von Epiphanus von Zypern. Da einige Worte hier schwierig sind, ich bemühe mich nicht zu schnell zu sprechen. Die Bibel ist das einzige Wort, jetzt hören Sie gut zu, das die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft beschreibt. Das ist besonders wichtig anzumerken. Die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Und genau diese Hauptpunkte werden wir auch gebrauchen im ganzen Material dieses Kurses. Und die Wichtigkeit dieser Materialien. Und damit meine ich nicht die Materialien dieses Kurses, sondern der Bibel wird von historischen und wissenschaftlichen Studien bestätigt. Die Bibel wurde über einen Zeitraum von 1600 Jahren geschrieben. Es ist erstaunlich, sie wurde von verschiedenen Menschen zu unterschiedlichen Zeiten geschrieben. Aber alle Materialien sind untereinander verbunden, dass man den Eindruck bekommt, als ob sie sich gegenseitig gekannt hätten. Ich betone diese Punkte, denn das ist genau die Bestätigung dessen, dass es von Gott eingegeben ist, dass es ein Geist geführt hat. Verstehen Sie, eine Offenbarung, da können Sie hören, dass sie dieselbe Offenbarung in China und in der Ukraine empfangen hat. Oh, und wie ähnlich sind sie, weil es ein Geist ist, der das eingegeben hat. Und Gott selber hat dafür gesorgt, dass seine Gedanken gleich wiedergegeben werden. Die Materialien oder Worte, die in der Bibel ausgelegt wurden, sind geschrieben in den 66 Büchern der Heiligen Schrift, so, dass jedes Buch in einer bestimmten Reihenfolge stand. Wissen Sie, das ist auch eine erstaunliche Weisheit. Ich habe das in einem der Kurse betont. Wenn man das Buch Hiob auf der Grundlage der davorstehenden Bücher lesen würde, würde es sich völlig offenbaren. Schauen Sie sich einfach an, welche Bücher vor dem Buch Hiob stehen. Und wenn Sie aufmerksam sind, was darin steht, so offenbart sich Ihnen das Buch, Buch Hiob. So ist die ganze Bibel aufgebaut. Das Buch der Sprüche hilft zu einem tiefen Verständnis des Buches Prediger. So steht es auch geschrieben. Das Buch der Sprüche umzu. Es hat ein Ziel, das Buch Prediger zu verstehen. Und wenn man das Buch Sprüche und Prediger gelesen und verstanden hat, dann wird das nächste Buch, und Hiob ist da nicht mehr weit entfernt, viel verständlicher. Gut, die Bibel ist also ein Buch, das aus 66 Büchern besteht. Warum hat sich Gott genau dieses Mittel ausgesucht, um Informationen weiterzugehen, aufschreiben? Und warum, sage ich auch oft am Anfang des Gottesdienstes, Sie behalten das nicht so, schreiben Sie es auf. Zu der Zeit gab es noch keine Aufnahmegeräte, keinerlei Diktiergeräte, Handys und so weiter. Aber nicht einmal nur das, sondern der Grund ist folgender. Wenn das Material nicht ausgeschrieben worden wäre und damit das Wort Gottes nicht aufgeschrieben worden wäre, dann hätten die Leute beim Weitergeben auf jeden Fall etwas hinzugefügt oder verändert. Es wäre mit Sicherheit beim Weitergeben verdorben worden. Deshalb hat Gott von Anfang an gleich seine Weisheit da reingelegt, dass das Material einmal aufgeschrieben und in ein und derselben Form weitergegeben wird. Das ist auch eine sehr wichtige Weisheit. Handschrift oder schriftliche Aufzeichnung war zu jener Zeit die zuverlässigste Form der Bewahrung und Weitergabe von Informationen. Das sollte für Sie auch wichtig sein. Alles aufzuschreiben, es besonders festzuhalten. Und was besonders wichtig ist zu bemerken, auch heute ist das immer noch eine der wichtigsten Methoden der Informationsweitergabe. Aufschreiben. Die Juden haben ihren heiligen Schriften Namen gegeben. Schriften, heilige Schriften, Testament, Buch des Bundes, Gesetz und Propheten. Die christlichen Bücher der neutestamentlichen Schriften werden unter der Bezeichnung Evangelium zusammengefasst. Warum machen wir so einen Abriss? Lassen Sie mich weitermachen. Ich möchte Sie mit einigen Aspekten vertraut machen. Es ist überhaupt erstaunlich, aber ich wurde zu meiner Zeit gelehrt, dass es für die Bibel zwei Sichtweisen gibt. Die derjenigen, die sich jetzt bekehrt haben, und so wie die Juden es sehen. Zwei absolut unterschiedliche Sichtweisen. Wie in der Schrift steht, um aus den Zweien, das ist Epheserbrief, dem jüdischen Volk und den Heiden, die Jesus als Herrn angenommen haben, in sich selbst eins zu schaffen. Es gibt ja also immer zwei Sichtweisen. Und wie sich herausstellt, denken die Juden sogar anders. Deswegen gibt es nichts, was sich miteinander vereinigen lässt. Sie denken anders. Sie denken anders, als sie denken. Und deshalb sind sie in vielen nicht damit einverstanden, wie wir Dinge sehen. Und wir stimmen ihnen nicht zu, obwohl wir es eigentlich lernen müssten, uns eins zu machen. Denn wir haben eine und dieselbe Grundlage vom Wesen her. Die Schrift, das Wort. Das Buch der Bibel besteht aus zwei Teilen, das Alte Testament und das Neue Testament. Der Reihenfolge nach das erste Buch, wie Sie alle wissen, ist das Alte Testament. Aber erstaunlicherweise ist die Bezeichnung Altes Testament eine rein christliche Bezeichnung. Ich meine von Christen oder evangelischen Christen. Eine rein christliche Bezeichnung, und sie wird gebraucht, um mit dieser Terminologie die jüdische Bibel vom christlichen Evangelium abzutrennen. Hören Sie, das ist überhaupt eine erstaunliche Weisheit. Vielleicht haben Sie noch nicht gehört, dass es eine jüdische Bibel gibt. Und sie gilt heute immer noch. Das heißt, sie gilt bei den Juden. Und ich mache Sie jetzt damit bekannt. Die jüdische Heilige Schrift oder die jüdische Bibel hat eine Bezeichnung, die für alle Juden annehmbar ist. Den frühesten und weitest verbreiteten Begriff Ha-Safarim, Ha-Safarim oder einfach Bücher, das ist der Begriff. Sie sagen Bücher. Die Juden der hellenischen Welt gebrauchten diese Bezeichnung auf Griechisch. Das klingt dann so, Biblia, Bibel, sehen Sie, Bücher. Der Begriff Sefrei HaKadesh, die Heiligen Schriften, wenn er auch gebraucht wird im Mittelalter, wird trotzdem in der heutigen Literatur nicht oft gebraucht. Im Allgemeinen wird das Wort Bücher gebraucht. Dieser Teil der Bibel, das Alte Testament, wird auch Tanach genannt. Vielleicht haben Sie diesen Begriff schon gehört, Tanach. Warum wird er Tanach genannt? Es werden die drei Anfangsbuchstaben gebraucht, kann man sagen, von den Bezeichnungen der drei ersten Teile des Alten Testamentes. Das sind die Tora, die fünf Bücher Mose, Navim, die Propheten und Ketuvim, die Schriften. Ich erinnere Sie noch einmal, Tanach, das sind die Bücher des Alten Testamentes. Vielleicht haben Sie das Wort irgendwo schon einmal gehört. Vielleicht haben Sie nicht vor, die Bibel tief zu studieren, aber wenn Sie sich entschließen, tief einzutauchen in die Schrift mit seiner Weisheit und seinen Wegen, dann ist es besser, bestimmte Begriffe einfach zu kennen. Was ist der Tanach und was gehört dazu? Und deswegen bemühe ich mich, bestimmte Momente zu betonen. Der Tanach besteht aus einer Salbung von drei Büchern, genau drei Büchern. Die fünf Bücher Mose, die Propheten und die Schriften. Daraus besteht der Tanach. Dieser Teil der Bibel, der Tanach, enthält eine Sammlung von Büchern, die auf Althebräisch geschrieben wurde, was besonders wichtig ist festzuhalten. Und sie wurden lange vor dem Beginn unserer Zeitrechnung geschrieben. Und sie wurden gesammelt, sowohl als geistliche und sonstige Literatur von althebräischen Gesetzeslehrern. Sie ist die Heilige Schrift, der Tanach oder das Alte Testament für alle abrahamischen Religionen, für den Judaismus, das Christentum und den Islam. Aber kanonisiert sind sie nur bei den Juden und bei den Christen. Der Tanach oder das Alte Testament bestehen aus 39 Büchern. Die jüdische Tradition sieht sie künstlich als 22 Büchern. Wenn es so als 39 sind, dann sagen es sind 22 nach der Anzahl der Buchstaben des jüdischen Alphabets. Nach dem griechischen Alphabet sind es 24. Aber alle 39 Bücher des Alten Testamentes werden in drei Abschnitte unterteilt. Tora, Nevim und Ketuvim. Vielleicht ist es für Sie nicht besonders wichtig, schriftlich festzuhalten. Aber lassen Sie uns schauen, was in die Liste der Tora oder Lehren gehört. Das sind das 1., 2., 3., 4. und 5. Buch Mose. Wer das noch nicht wusste, das sind die 5 Bücher Mose. Zum Buch der Propheten, Nevim, gehören das Buch Josua, das Buch Richter, 1. und 2. Samuel, die als ein Buch gelten, 1. und 2. Könige, die als ein Buch gelten, Jesaja, Jeremia, Hesekiel und die 12 kleinen Propheten, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakkuk, Zephania, Haggai, Zacharja und Maleachi. Das sind die Bücher der kleinen Propheten. Genauso gibt es die Bücher der Ketuvim, wie wir gesagt haben, die Schriften. Sie enthalten das Buch Hiob, Ruth, Psalmen, Sprüche Salomon, Hohelied, Prediger, Daniel, Klagelieder, Esra und Nehemia gelten als ein Buch. 1. und 2. Chronik, die gelten auch als ein Buch. Und Esther. Und das Buch und die Richter werden zusammen als ein Buch zusammengefasst. Ebenfalls die Klagelieder Jeremias mit Jeremia. Damit haben wir zusammengefasst 22 Bücher im Hebräischen und Griechischen. So haben die alten Juden 22 heilige Bücher in ihrem Kanon zusammengefasst. Davon zeugt Josephus Flavius. Das ist auch die Ordnung und Zusammenstellung der jüdischen Bibel. All diese Bücher gelten auch als kanonisch im Christentum. Das heißt, sie sind gemeinsam angenommen, auch im Christentum. Jetzt kommen wir zum Neuen Testament. Das Neue Testament ist eine Sammlung aus 27 christlichen Schriften. Dazu gehören die 4 Evangelien, die Apostelgeschichte, die Briefe der Apostel und das Buch der Offenbarung. Oder wie es auch genannt wird, Buch der Apokalypse, das im 1. Jahrhundert aufgeschrieben wurde. Und geschrieben wurden sie, lassen Sie mich anmerken, auf Altgriechisch. Dieser Teil der Bibel ist wichtiger für das Christentum, während gleichzeitig der Judaismus sie nicht für Gott eingegeben hält. Mit anderen Worten, wenn Sie einen Juden oder einen orthodoxen Juden treffen, dann dürfen Sie auf keinen Fall Stellen aus dem Neuen Testament anführen, da dieses Buch von ihnen nicht akzeptiert wird. Alles, was sie gebrauchen dürfen, das ist der Tanach. Das ist das Alte Testament. Sehen Sie, das ist wichtig zu wissen. Auf jeden Fall studiere ich sehr oft eine bestimmte Weisheit des Neuen Testamentes und untersuche dann bestimmte Aspekte der jüdischen Sichtweise dieser Frage. Natürlich wird bei der jüdischen Sichtweise dieser Frage immer der Tanach verwendet werden. Oder genau die alttestamentliche Sichtweise. Aber nichtsdestotrotz, Gott ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Deswegen stört eine vielschichtige Sichtweise der Heiligen Schrift niemals. Gut, das Neue Testament besteht aus Büchern der von Gott eingegebenen Autoren. Matthäus, Lukas, Markus, Johannes, Petrus, Paulus, Jakobus und Judas. In der slawischen und russischen Bibel stehen die Bücher des Neuen Testamentes in folgender Reihenfolge. Geschichtsbücher, Evangelien von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes und die Apostelgeschichte. Früher wurde sie genannt Taten des Heiligen Geistes. So hat man es dann später genannt. Die Lehrbücher, Jakobusbrief, 1. und 2. Petrus, 1. bis 3. Johannes, Judasbrief, Paulusbriefe an die Römer, 1. und 2. Korinther, Briefe an die Galater, Epheser, Philippa, Kolosser, Thessalonicher, 1. und 2. Brief an Timotheus, 1. und 2. Brief an Titus, an Philemon und an die Hebräer. Und ein prophetisches Buch, das ist die Offenbarung des Johannes. Angeordnet sind sie im Neuen Testament und in anderen Büchern, kann man sagen, aus der sogenannten Anfangszeit. Diese Reihenfolge der Bücher des Neuen Testaments darf man nicht allgemein üblich nennen und nicht als einzige, denn in einigen Bibelsammlungen findet man eine andere Anordnung. Aber was ich bemerken möchte, mit der Reihenfolge ändert sich der Sinn nicht. Warum sie in manchen Fällen anders angeordnet wurden? Weil man meinte, dass die Briefe von Paulus an die Gemeinden wichtiger sind als die Briefe einfach an bestimmte Gruppen. Deswegen kamen am Anfang die Briefe an die Gemeinden und dann die Briefe an Gruppen. Und das Buch der Offenbarung stand überhaupt am Anfang, denn es galt überhaupt als super wichtiges Buch. Das heißt, die Anordnung selber verändert für uns den Sinn nicht. Der Inhalt blieb gleich. Einfach in bestimmten Zeitphasen wurde aus verschiedenen Gründen es so angeordnet. Gut. Wissen Sie, es gibt noch etwas Interessantes. Der Hebräerbrief wurde lange Zeit als nicht von Gott eingegebenes Buch angesehen. Es gibt solche historischen Tatsachen. Und die ganzen Zeiten haben Sie überlegt, soll man ihn einschließen oder nicht einschließen? Denn der Hebräerbrief ist für die orthodoxen Juden eines der umstrittensten Bücher überhaupt. Deshalb haben sie ihn trotzdem eingeschlossen. Aber dieses Buch unterlag lange Zeit Zweifeln. Gut. Deshalb zähle ich jetzt einige wichtige Punkte auf. Es gibt ebenfalls Bücher, die nicht in die uns bekannte synodale kanonische Bibelausgabe, ebenfalls in die Lutherübersetzung, eingeschlossen wurden. Das sind die Bücher, die man in der Tora üblicherweise als kanonisch bezeichnet, oder Bücher des Alten Testaments oder Septuaginta, die griechische Bezeichnung. Die kanonischen Bücher des Alten Testamentes, ich werde das Wort kanonischer Tanach gebrauchen. Die außerkanonischen Bücher der Alttestischen Testaments enthalten in der griechischen Übersetzung 11 Bücher und sogar noch mehr. Das sind die Bücher Tobit oder Tobias, das Buch Judith, Makkabäer 1. und 2., das Buch der Weisheit Salomos, das Buch Jesus Sirach, das Buch Baruch und der Brief an Jeremia. Außerdem gelten einige Abschnitte der kanonischen Bücher der Tanach als unkanonisch, darunter die Gebete Manasses am Ende der 2. Chronik, dann die Lieder der drei Jünglinge im Buch Daniel 13, die Geschichte von Bel und dem Drachen in Daniel 14. Vielleicht gibt es sie auch gar nicht. Diese Bücher und Ausschnitte gibt es in der jüdischen Bibel nicht, obwohl es sie zu ihrer Zeit gab. Sie tauchten in der Bibel auf Griechisch auf und wurden zu verschiedenen Zeiten eingefügt. Und möglicherweise ebenfalls wieder nicht in allen Ausgaben oder Übersetzungen. Sie galten als nicht kanonische Bücher im Judaismus und im Protestantismus, während die römisch-katholische und die griechisch-orthodoxe Kirche sie als kanonisch ansehen und in ihre Bibelausgabe einschließen. Die orthodoxen Kirchen schließen in ihre Bibelausgabe außer diesen Büchern das 3. Makkabäerbuch ein, den 151. Psalm, die Psalmen Salomos und das 2. und 3. Buch Esra. Sehen Sie, diese Nuancen gibt es auch noch. Die Kirche stellt sie nicht auf eine Ebene mit den oben aufgeführten kanonischen Büchern. Die oben angeführte Reihenfolge der Bücher in der jüdischen Bibel verändert sich etwas im Tanit und in einigen Übersetzungen. Gut, Sie fragen vielleicht, Bruder, wofür benötige ich so viele Informationen? Wiederum, in dem Maße, in dem Sie die Bibel studieren, werden Sie auf die verschiedensten Aspekte stoßen. Vielleicht sind Sie bis zum heutigen Tag noch nicht darauf gestoßen, weil alles, was Sie bisher annehmen mussten und worin Sie bisher leben mussten, ist, dass Jesus Ihr Retter und Ihr Herr ist. Aber die Schrift sagt, hören Sie mir aufmerksam zu, das Ziel ist, dass alle gerettet werden. Diesen Teil haben wir ausgeführt, super. Aber es gibt einen zweiten Teil, der nicht weniger wichtig ist, und dass Sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Erkenntnis der Wahrheit, wenn man das auf der einen Seite auch mit nichts verwechseln kann, muss man sich an der anderen Seite auch an etwas halten. Und was ich Ihnen jetzt zeige, das zeige ich Ihnen, damit Sie sich mehr oder weniger orientieren können. Wir werden darüber nicht in den ganzen folgenden Lektionen sprechen, nur heute, nur in dieser Stunde. Aber ich lege jetzt eine Grundlage, damit Sie verstehen, auf was für eine Grundlage wir weiter arbeiten werden. Genauso ist Ihnen sicher der Begriff Kanon bekannt. Ein sehr guter Begriff, Kanon. Es gibt die kanonische Übersetzung der Bibel, Kanon. Die Verwendung der Bibel zeigt deutlich den abgeschlossenen, keiner Veränderung unterliegenden Charakter der letzten Redaktion der Bibel. Das Wort Kanon heißt in einer seiner Übersetzungen abgemessen. Abgemessen, Kanon, fertig, alles. Anders kann es nicht sein. Anfangs wurde das griechische Wort Kanon in Bezug auf die heiligen Schriften von den ersten christlichen Theologen verwendet, den sogenannten Kirchenvätern. In den jüdischen Schriften existiert kein Äquivalent dieses Ausdrucks. Aber die im Ausdruck Kanon enthaltene Vorstellung in Bezug auf die Bibel ist klar jüdisch. Mit anderen Worten ausgedrückt, nichts wegnehmen, nichts hinzufügen, Kanon. Die Juden wurden zum Volk des Buches und genauso wurden sie auch von anderen angesehen. Die Gebote der Bibel, die Lehren, die Weltanschauung fanden ihren Niederschlag im Denken und im ganzen geistlichen Schaffen des jüdischen Volkes. Und deswegen ist ihre Weltanschauung oder ihre Sicht der Dinge auch anders als bei den Europäern. Und wissen Sie, dass die Juden nicht einverstanden sind mit der europäischen Auslegung der Bibel? Kategorisch nicht einverstanden. Und die Europäer beeilen sich im Prinzip auch nicht, in dieser Frage irgendwelche gemeinsamen Berührungspunkte zu finden. Deshalb gibt es in diesem Punkt heute einen unsichtbaren eisernen Vorhang. Nicht so sehr zwischen ihren Absichten, als vielmehr was die Auslegungen angeht. Sie werden zu ihrer Zeit darauf auch stoßen. In christlichen Kreisen gibt es einen unsichtbaren eisernen Vorhang, aber er hängt mehr mit der Auslegung zusammen als mit der Beziehung untereinander. Die Kanonisierung wurde bewusst angesehen von den Christen und vom Islam. Die Kanonisierung, das ist die Sammlung und fertig. Andere Bücher gehören dort nicht hin. Zweifelsohne konnten die Bücher, die zur Bibel gehörten, nicht die ganze Literatur Israels widerspiegeln. In der Schrift gibt es Zeugnisse von der Anwesenheit von Spuren verlorengegangener Literatur. Wiederum, das hängt mit dem Wort Gottes zusammen. Das ist das Buch der Kriege Gottes und das Buch des Gerechten. Es gab auch diese Bücher, aber sie sind verloren gegangen. Wiederum, das hat uns nicht gehindert, den Retter anzunehmen, aber es gibt auch diese historische Seite. Das Konzept der Schaffung eines Schriftenkanons selbst lässt einen langfristigen Prozess der Auswahl der Werke annehmen, auf denen sie gegründet ist. Einige Werke wurden alleine aufgrund ihres literarischen Wertes bewahrt und spielten eine wichtige Rolle in der Bildung der ganzen Bibel. Überhaupt preist den Herrn für die Leute, die sie abgeschrieben haben und abgeschrieben und abgeschrieben und bewahrt haben. Wissen Sie, im jüdischen Volk gibt es eine Regel. Jeder Jude soll in seinem Leben wenigstens einmal die ganze Bibel abgeschrieben haben. Das ist wie ein Gebot. In der Ukraine gibt es ein anderes Gebot. Du musst einen Baum pflanzen, ein Kind bekommen und ein Haus bauen. Bei Ihnen? Nein. Du sollst die Bibel abschreiben. In diesem Fall nicht die Bibel wie bei uns, sondern die 5 Bücher Mose, also kurz gesagt den Tanach. Eine gute Regel, eine sehr gute Regel. Die Auslegung der Bibel oder die Klärung ihres Sinnes nennt man Exegese, ein gutes Wort. Die Exegese hat ihre Regeln der Hermeneutik. Wiederum, Sie müssen nicht unbedingt mit diesem besonders mehr zu tun haben, aber wissen Sie, in dem Maße, wie Sie mit verschiedenen Menschen zu tun haben. Warum streiten Gläubige sich im Wesentlichen? Ich erkläre es Ihnen. Sie streiten nicht, weil es einen Streitgegenstand gibt. Die Wahrheit in der Schrift ist kein Thema zum Streiten, denn die Wahrheit ist von Gott gegeben worden, damit Menschen nicht streiten. Aber warum kommt Streit auf? Weil der, der zum Streit anstößt, und das ist natürlich ein bestimmter Geist. Die Wahrheit selber braucht keinen Streit. Sie ist die Wahrheit. Wahrheit ohne Zweifel. Sie reicht aus, um jeden Streit zu lösen. Aber genau die Vielfalt, die verschiedenen Sichtweisen einer Bibelstelle führen zu Streitigkeiten. Deshalb gibt es bestimmte Regeln, allgemein anerkannte Regeln zur Bibelauslegung. Ich lese Ihnen einige Regeln vor, damit Sie verstehen, welche es gibt. Erste Regel. Die Bibel muss als Wort Gottes gelesen und ausgelegt werden. Eine gute Regel, ohne Frage. Sie ist den Menschen nicht gegeben zur Befriedigung ihrer Neugier, sondern zur Unterweisung von Glauben und Leben. Eine gute Regel. Die zweite Regel. Die Auslegung muss gemäß den Dogmen und Lehren der Gemeinde erfolgen. Eine spezifische Regel. Die dritte Regel ist überhaupt ausgezeichnet. Das Alte Testament muss man im Licht des Neuen Testamentes bewerten. Es ist Verständnis verständlich, dass die orthodoxen Juden diese Regel nicht akzeptieren. Und die letzte Regel, dass den Regeln die wissenschaftliche und literarische Auslegung vorausgehen. In gegebenem Fall braucht man immer irgendwelche Fußnoten, Parallelstellen und andere Momente im Studium der Bibel. Gut. Kommen wir wieder zur jüdischen Bibel zurück und dazu, wie sie ausgelegt wird. Wir sprachen darüber, dass es die Schriften gibt oder die schriftliche Tora, der Tanach, das Alte Testament, das die Christen Altes Testament nennen, das einen Vorgänger hat, oder die mündliche Tora, die eine unbedingte Erläuterung ist. Das heißt, es gibt die schriftliche Tora, das Alte Testament, und es gibt die mündliche Tora, die Auslegung oder die Dechiffrierung der schriftlichen Tora. Sie sind synchron oder Auslegungen. Wir haben das übrigens auch. Wo haben wir das? Es gibt Bibeln, die gleich eine Auslegung haben. Erweiterte Übersetzungen und so weiter. Genau, wir haben die schriftliche Tora und das schriftliche Neues Testament oder die Auslegung und die mündliche Tora, damit Sie das verstehen. Okay, lassen Sie uns weitergehen. Wir werden uns jetzt einen wichtigen Punkt anschauen. Bei den oben angeführten vier Regeln der Schriftauslegung gemäß der alten Aussagen der jüdischen Weisen hört sich das so an. 70 Antlitze der Tora oder des Alten Testaments. Was heißt das? Es werden 70 Ebenen der Auslegung gezählt. 70 Ebenen der Auslegung. Hören Sie weiter aufmerksam zu. Oben angeführt sind vier Auslegungen der Tora-Auslegung oder des Alten Testaments. Diese vier Ebenen schließen die entsprechenden Regeln ein und gelten in sich. Das heißt, jede Ebene wirkt auf ihrer eigenen Ebene. Hören Sie aufmerksam zu, wie diese Auslegungen heißen. Die erste heißt auf Jüdisch Pshata, der buchstäbliche Sinn des Textes. Oder man sagt auch die wörtliche Übersetzung. Der buchstäbliche Sinn des Textes. So wie es geschrieben steht, so ist es. So lese ich das auch. So wie es geschrieben steht, so ist es. Ohne Frage. Die erste Ebene. Die zweite Ebene wird mit folgendem Wort bezeichnet. Remis. Oder es hört sich so an. Anspielung. Anspielung. Das heißt, da gibt es schon etwas Tieferes. Wissen Sie wie? Ein wenig tiefer. Die dritte Ebene heißt Drusch oder allegorische Auslegung. Und die vierte Ebene, Sod, verborgener oder versteckter Sinn. Sehen Sie, vier Ebenen. Ich weiß natürlich, dass es auf jeder Ebene seine Aufenthaltszeit gibt. Deswegen beeilen Sie sich nicht, sofort ans Ende zu kommen. Erst schauen Sie sich den buchstäblichen Sinn an, die reine Milch. Wie es geschrieben steht, so ist es. Aber wenn du schon 20 Jahre mit dem Herrn lebst, sollst du immer noch da sein? Ja, wir sollen kleine Kinder sein, aber nicht vom Verstand her. Und die Anfangsbuchstaben dieser Worte bilden das jüdische Wort Pardes, was bedeutet Garten. Und die jüdischen Weisen meinen, wer die Bibel richtig liest, unter Benutzung dieser vier Mittel, der ist des ewigen Lebens im himmlischen Paradies würdig. So ist ihr Ansatz. Die vierte von den oben angeführten Ebenen, Sod, ist das, was man auch als Kabbalah bezeichnet. Das hat vielleicht jemand schon mal gehört. Das ist kein Schimpfwort und ist auch kein Wort aus der Esoterik. Dieses Wort hat man einfach auch in der Esoterik benutzt. Und es bezeichnet auch nicht irgendwas, was okkult ist. Nein, es ist die vierte Ebene der Auslegung der Tora oder des Alten Testaments, Kabbalah. Gut, was ist jetzt die Kabbalah? Lassen Sie mich es so ausdrücken. Das ist faktisch die verborgene Bedeutung des Textes. Die verborgene Bedeutung des Textes. Ich sage Ihnen nicht, dass Sie die Kabbalah studieren sollen, denn es gibt eine ganze Richtung, die mit der Kabbalah zusammenhängt. Wenn Sie dem Heiligen Geist erlauben, Sie beim Bibellesen zu leiten, dann werden Sie in die tiefe Bedeutung des Textes eintauchen. Wichtig ist, dass Sie 3 bis 4 Bibelstellen haben und jede mit ihrem tiefen Sinn, dass Sie den Sinn nicht so verstecken, dass die anderen ihn nicht verstehen. Gut. Deswegen, es gibt einen tiefen Sinn. Welche Extreme gibt es denn jetzt beim Studium der tieferen Bedeutung der Schriften oder der Bibel? Die Bibel, entsprechend dem, was in ihr geschrieben steht, legt das geschriebene Wort Gottes aus. Die geschriebene Weisheit Gottes, die geschriebenen Methoden der Schöpfung Gottes, die geschriebenen Wege Gottes, der geschriebene Bund Gottes, die geschriebenen Verheißungen Gottes, die geschriebenen Regeln, Gesetze, Lehren Gottes, die aufgeschriebenen vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Ereignisse, die geschriebenen Methoden Gottes für das Leben des Menschen, die geschriebenen Standards und Beispiele Gottes für den Menschen, die geschriebene Anleitung Gottes für das Leben im ewigen Bund und die riesige Vielfalt einer Vielfalt von Richtungen. Und sagen Sie, und das ist nur ein kleiner Teil, können wir bei dieser großen Vielfalt von Richtungen sagen, die Bibel ist nur die Weisheit Gottes? Oder die Bibel ist nur der Bund oder ist nur irgendwas? Können wir das sagen? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Wenn wir sagen, die Bibel ist nur, dann schaffen wir damit ein neues Extrem. Erinnern Sie sich, was die jüdischen Weisen gesagt haben? Die großartige, vielgesichtige Tora. Das ist wichtig, das ist kein Zufall. Wenn wir die vier uns bekannten, wichtigen Lesarten berücksichtigen, sind viele von uns aus der ersten noch nicht mal rausgekommen. Darum gibt es auch bestimmte Konflikte. Zu seiner Zeit gab es im Alten Testament einen Beruf, er wurde Schriftgelehrter genannt. Das war überhaupt ein hoch angesehener Beruf. Und was denken Sie, zu wem kam der Hohepriester zuerst, um Fragen der Heiligen Schrift zu besprechen? Natürlich zum Schriftgelehrten. Der Schriftgelehrte war die Nummer zwei nach dem Hohepriester. Wenn der König sich mit jemandem beraten hat, so waren das der Hohepriester und der Schriftgelehrte. Wer war der Schriftgelehrte? Faktisch war das ein geistlicher Jurist. Das war die Person, die die Bibel auslegte. Das war die Person, die die ganzen Aspekte kannten, nach diesen Horizontalen, durch die ich sie durchgeführt habe. Sie brauchen kein Schriftgelehrter sein. Heute ist die Salbung, die mit der Salbung des Schriftgelehrten zusammenhängt, die des Lehrers. Sie brauchen das nicht. Wenn Gott Sie möglicherweise in dieser Richtung beruft, dann werden Sie die ganzen Horizontalen, Vertikalen und Parallelen studieren und kennenlernen. Aber die Salbung des Lehrers unterscheidet sich sehr stark von der Salbung des Pastors. In seiner Tiefe. Es gibt Chirurgen und Mikrochirurgen. Der eine ist wichtig, der andere ist nötig. Aber sie sind unterschiedlich. Der eine schneidet dich auseinander und dringt tief ein, der andere stellt dir eine Diagnose. Sie sind völlig unterschiedlich. Und deswegen möchte ich einfach betonen, es gibt Dinge, wo sie nicht tief eintauchen müssen. Und es gibt andere, wo man tief eintauchen muss. Wir haben noch Zeit, preist den Herrn. So wie eines Tages eine Schwester eine wunderbare Vision gesehen hat, wo es darum ging, dass die Gemeinde als Gottesgemeinde, als Kinder Gottes, wo die Kinder Gottes sind, heute so viele Probleme hat, von denen die Gläubigen doch eigentlich freigekauft sind. Dem Bund nach sind sie freigekauft, aber haben sie immer noch. Und das, so war ihre Vision. Sie sah, wie zwei Enten auf einem See schwimmen. Die eine war gut gefüttert und die zweite war total mager. Und sie sieht, wie die Wohlgenährte immer wieder für einige Zeit untertaucht und unter Wasser bleibt und an ihrem Schnabel einen Fisch hat und irgendwelche Würmer und Wurzeln und es kaut und frisst und sich freut. Und die andere taucht immer nur oberflächlich ihren Schnabel kurz unter die Wasseroberfläche. Nur so von oben ein ganz wenig. Verstehen Sie? Ich erkläre Ihnen das Beispiel, damit Sie verstehen, womit das zusammenhängt. Ich diene jetzt im Radio Emanuel und dort bekam ich folgenden Anruf. Sie sagen so viel Unterschiedliches. Wie schaffen Sie es, nicht von der Einfachheit in Christus abzuweichen? Wissen Sie, ich hätte am liebsten gesagt, meine Tochter soll doch nicht etwa für immer in die erste Klasse gehen. Vergessen Sie nicht, dass die Schule 12 Klassen hat. Verstehen Sie, worum es geht? Die Einfachheit der Schrift ist, wie Apostel Paulus sagt, als ich zu euch gekommen bin, kam ich als jemand, der nichts kennt, außer dem gekreuzigten Christus. Und dann schreibt er weiter. Aber als die Weisen predigen wir unter den Vollkommenen. Es gibt die Zeiten, wo man das Evangelium hören muss, wiedergeboren werden und sich von der einfachen, reinen Milch des Wortes Gottes ernähren muss. Und es gibt eine Zeit, mein Lieben, wo es Zeit ist, erwachsen zu werden. Wie lange soll die Schöpfung noch darauf warten, dass die Kinder Gottes offenbart werden? Sie warten doch, sie denken doch, dass wir es wissen. Deswegen weise ich Sie nochmal darauf hin, es gibt eine Zeit, tief einzutauchen, eine Zeit für Offenbarungen. Es gibt eine Zeit für Reife und Erwachsenwerden. Und deswegen, das Bibelstudium ist nicht einfach nur oberflächliches Lesen. Es ist ein vertieftes Studium. Und deswegen werde ich oft darüber sprechen, was nötig ist für ein vertieftes Studium. Ich werde auch im Verlauf des Kurses noch verschiedene Quellen nennen, wie Konkordanz oder Suchmaschinen, und werde darüber sprechen, was Sie benötigen für ein tieferes Studium der Bibel. Das heißt, Sie werden nicht einfach nur Studenten dieser Schule sein, sondern ich werde Ihnen sagen, was Sie in Ihrer Bibliothek benötigen, damit Sie nicht einfach nur oberflächlich die Bibel kennenlernen, sondern die Schrift tiefer studieren. Damit Sie, wenn Sie mit jemandem sprechen, nicht suchen, worin Sie sich unterscheiden, sondern suchen, was Sie gemeinsam haben. Das werden Sie lernen. Gut. Lassen Sie uns weitergehen. Ich erinnere Sie nochmal daran, dass man die Bibel und ihren Inhalt nicht sehen darf, als nur das eine, als nur das. Auch wenn man mir das oft vorwirft, obwohl ich ein weites Spektrum gehe. Ich werde gefragt, Bruder, wie kann das sein? Ein Kurs über Berufung und die erste Ebene hat 40 Lektionen und die zweite 35. Wie viel kann man über Berufung sprechen? Ich sage, ich habe die Hälfte dabei noch weggelassen. Ohne die Weisheit Gottes, verstehen Sie? Ohne die Weisheit Gottes. Aber beim Reichtum der Weisheit Gottes, und man muss in der Lage sein, die Weisheit Gottes zu benutzen. Salomo sagte, wo viel Weisheit ist, da ist viel Leid. Deshalb Kenntnisse, das ist gut. Aber wenn du viel siehst, aber mit nichts helfen kannst, dann grämt dich das. Gut, das alles werden sie lernen, wie man gleichzeitig in Weisheit und Liebe gehen kann, damit sie mich nicht verletzen. Deshalb erinnere ich sie noch einmal, reden sie niemals über die Bibel als allein über eine Sache. Streiten sie nicht und fallen sie in kein Extrem. Jede Seite der Bibel kann man als lebenswichtig ansehen, aber dabei die anderen Seiten nicht unwichtig machen. Im Reich Gottes gibt es einen Verhaltenskodex, es gibt innere Regeln, eine innere Satzung. Deshalb ist die Bibel selber so facettenreich, was ihren Inhalt angeht, dass ich denke, wir werden sie ewig studieren. Die Zeit reicht aus, wir haben noch die ganze Ewigkeit vor uns. Entsprechend werden auch die Materialien, die Sie bei den Lektionen bekommen werden, werden auf keinen Fall irgendwelche Extreme wiedergeben und keine Aussagen enthalten wie, das ist nur so und nicht anders. Solche Ausdrücke werde ich nur in Bezug auf geistliche Gesetze verwenden. In allen anderen Richtungen werde ich solche Ausdrücke nie verwenden, um keine neuen Extreme zu schaffen, was ich auch Ihnen nicht empfehle. Das nächste, was ich bemerken möchte, und damit gehe ich auch schon zum zweiten Teil unserer Lehre über, jeder von uns ist in erster Linie ein geistliches Geschöpf, das im Fleisch auf dieser Welt lebt. Und natürlich, wenn Sie in dieser Welt leben, haben Sie Kontakt mit Zeit und Raum. Wie hängt das mit der Bibel zusammen? Das hängt sehr stark mit der Bibel zusammen. Ich erinnere Sie noch einmal daran. In der Bibel ist niedergeschrieben die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Und die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft finden in der natürlichen physischen Welt statt, wo es Ort und Zeit gibt. Und sie befinden sich mit ihrem Körper in der natürlichen physischen Welt. Und natürlich, wenn sie sich in der natürlichen Welt bewegen, werden sie auf jeden Fall Berührung haben mit dem, was mit der Zeit zu tun hat. Und jetzt möchte ich ein wenig diese Aspekte berühren. Das sind sehr wichtige Punkte. Wissen Sie, dass vor der Erfindung von Telefonen, Telegraph und entsprechenden Kommunikationsmitteln Leute die Zeit beachtet haben? Denn sie wussten, um von Punkt A nach Punkt B zu kommen, muss man ausrechnen, wie viel Zeit man dafür braucht. Wie Sie wissen, in der Ukraine gingen die ukrainischen Händler auf die Krim, um Salz zu kaufen. Sie wussten, wie lange sie brauchten für den Hinweg, wie lange für den Rückweg. Wenn wir in der bestimmten Zeit nicht wieder zurück sind, dann schickt jemand, der uns suchen kommt. Zeit wurde damals abgemessen. Nach der Erfindung von Telefon, Telegraph und anderen Kommunikationsmitteln, Radiowellen zum Beispiel, hat die Zeit diese Bedeutung verloren. Denn jetzt kann man sich in einem Moment mit jemandem in Verbindung setzen, einer Person, die irgendwo in Amerika ist, und so mit der Person reden, als ob sie direkt neben ihnen wäre. Aber bemerken Sie eine interessante Sache. Als die Zeit ihren bedeutenden Faktor verloren hat, haben die Leute aufgehört, sie zu beachten. Und wissen Sie, was für einen starken Einfluss das auf das Bibellesen hat? Auf diesen Punkt, auf diesen Faktor werde ich Sie bis zu einem gewissen Grad stoßen. Ich wiederhole das nochmal. In der Bibel ist festgehalten, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und wenn Sie kein Zeitgefühl haben, ist es faktisch sehr schwierig, sich in der Schrift zu bewegen. Da werde ich Sie jetzt hinführen, wie paradox das auch ist. Aber als das Gefühl fehlender Zeit zum Teil des Lebens der Menschen geworden ist, hat dieser Fakt das Verständnis dessen vertieft, dass das Leben des Menschen auf der Erde bestimmte Zeiten und Fristen hat. Das bedeutet buchstäblich nichts mehr. Leute leben und du erinnerst dich, dass sie gelegt haben, aber wo sind sie? Jetzt preist den Herrn. Im Allgemeinen erinnern sich Menschen wann an die vergeblich gelebten Jahre? Direkt vor dem Abgang. Sie werden nüchtern, sie werden reif. Und deswegen weinen oft Menschen, wenn sie dem gegenüberstehen. Und in der Bibel, das ist sehr besonders wichtig zu bemerken, der nächste Moment zur Zeit, alles zu seiner Zeit. Alles unter dem Himmel hat seine Zeit. Das ist Prediger 3,1. Und jetzt hören Sie aufmerksam zu, denn ich möchte jetzt alles, was ich gesagt habe, zu einem zusammenfassen und sie dann zum nächsten weiterführen. Wenn wir dann auf das Geschehen in der Bibel schauen, als auf geplante Ereignisse, dann sehen wir, dass es Ereignisse gibt, die in den ersten zwei Kapiteln beschrieben werden, Ereignisse, die am Anfang passiert sind, und es gibt Ereignisse, die über das sprechen, was jetzt passiert, und Ereignisse, die noch geschehen werden. Die Gesamtheit der Ereignisse, also die von Gott in der Bibel aufgeschrieben sind, kann man betrachten, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, die Bibel kann man betrachten als ein bestimmter, ausgelegter Zeitabschnitt von ungefähr 7000 Jahren. So, das ist großartige Weisheit Gottes. Gott hat in eng gedruckter Schrift einen bestimmten Zeitraum ausgelegt. Hören Sie zu, und hat gesagt, alles zu seiner Zeit und Zeit für jede Sache. Hören Sie zu, und natürlich auch für jeden Menschen. Darin werden wir uns mit Ihnen sehr tief bewegen. Genau das, dass die Bibel ein Zeitfragment ist, von ungefähr 7000 Jahren, wo bereits das Vergangene beschrieben ist, die Gegenwart und die Zukunft. Und ich möchte Sie besonders erfreuen, Sie sind dort auch schon festgehalten. Und ebenso die Ereignisse, die mit Ihnen zusammenhängen, sind dort auch schon festgehalten. Das ist ein wichtiger Punkt. Und so eine Sicht auf die Bibel als einen bestimmten Zeitabschnitt öffnet die Tiefe des Inhalts und öffnet nicht nur die Bibel als die Bücher des Alten und Neuen Testamentes, was nicht unwichtig ist, aber das ist die Untersuchung eines Aspektes des Bundes, sondern macht die Bibel zum Steuer der laufenden Zeit mit von Gott bereits geplanten Ereignissen. Ich glaube, dass wenn Sie in diese Weisheit Gottes eintauchen, es für Sie wesentlich einfacher wird, diese Welt anzuschauen. Die Welt als Steuerruder von bereits bestimmten und festgelegten Ereignissen. Hören Sie zu, bereits bekannte Ereignisse. Und das wird von der Schrift bestätigt. Hören Sie aufmerksam zu. Was war, das wird auch sein. Was getan wurde, das wird auch getan werden. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Hören Sie zu, absolut gar nichts. Aber warten Sie mal, als ich geboren wurde, war ich doch neu. Nein, sie sind einfach in ihre Zeit gekommen. Ihre Zeit ist gekommen, aber sie sind gekommen zu einer bestimmten Zeit mit einem von Gott bestimmten Ziel, gekommen mit einer von Gott bestimmten Mission und dafür ist ihre Zeit gekommen. Und wenn sie verstehen, dass ihr Besuch in diesen 7000 beschriebenen Jahren, ihr Besuch, sie damit einfach in diese Bahnen kommen, wie der Apostel Paulus sagt, in der Strömung. Ich bin nicht gegen die Strömung gegangen. Ich habe meinen Teil in dieser Strömung getan und bin wieder gegangen. Verstehen Sie, wie das zu verstehen ist? Die jüdischen Weisen verstehen das. Deshalb haben sie eine andere Sichtweise. Wenn zum Beispiel das europäische Denken gegründet ist auf das, was sie denken, was sie tun müssen, so weiß die jüdische Sichtweise schon, was sie tun müssen. Hören Sie mal, das ist der ganze Unterschied. Wenn die Europäer dumm, nun, was sollen wir jetzt wohl tun? Dann erfahren sie, was wir tun sollen. Und natürlich, wenn sie sich davon leiten lassen, dann werden sie immer im Lauf der Zeit sein und in den geplanten Ereignissen. Wenn sie aber nicht im Lauf der Zeit sind, dann werden sie immer gegen die Strömung gehen. Der Weg der Gesetzlosen ist schwierig, sagt die Schrift. Denn er geht immer gegen den Strom der Ereignisse in der Zeit. Aber wie hängt das jetzt nun mit unserem Glauben zusammen? Direkt, direkt. Wenn Sie den Zusammenhang mit Glauben verstehen, dann werden Sie die Rolle verstehen, die der Glaube in Ihrem Leben spielt. Glaube ist Ihr Leben. Deshalb ist die Richtung, die wir in dieser Schule besonders studieren werden, das sind Glaube und Barmherzigkeit. Aus Glauben, dass es auch aus Barmherzigkeit ist. Ihnen werden neu die Augen geöffnet werden, sowohl für Glaube als auch für die Barmherzigkeit, für Gottes Barmherzigkeit. Sie mögen sich fragen, warum hier Barmherzigkeit? Wissen Sie, auf dieser Welt gibt es heute keinen einzigen Menschen, der so tadellos ist wie Jesus. Ihn gibt es nicht. Deshalb ist Barmherzigkeit für uns eine lebenswichtige göttliche Haltung. Damit aus Glaube gleichzeitig auch aus Barmherzigkeit ist. Denn sie können nicht tadellos sein ohne das. Obwohl sie sich durch Glauben mit dieser Tadellosigkeit eins machen. Aber ich möchte einfach, dass sie das verstehen. Sie werden diese Wahrheit buchstäblich aus der Bibel herausziehen und das Verständnis, wie sehr sie sich in ihr sehen müssen, nicht außerhalb von ihr. Sie müssen sich in der Bibel finden, sich in ihrer Weisheit finden, in dem, was dort geschrieben steht. Und wenn sie sich dort finden, und sie werden sich dort finden, dann werden sie sagen, was soll ich mir Sorgen machen? Wenn Gott das gesagt hat, dann wird es so sein. Und dann sind sie einfach im Strom der von Gott festgelegten Ereignisse, tun ihren Teil und sie wissen schon, wo sie hinkommen. Jesus hat das so gesagt. Ich weiß, wo ich herkomme und ich weiß, wo ich hingehe. Und sie werden unter diesen Bestandteilen das haben, was sie anders nicht bekommen können. Sie müssen wissen, woher sie kommen. Sie müssen wissen, warum sie gekommen sind. Und sie müssen wissen, wohin sie gehen. Alles. Und ich möchte Sie nochmal erfreuen. Das ist alles die Bibel für Sie. Sie sind auch in der Bibel. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Sie sind nicht neu. Wenn Sie auf der Erde sind, dann ist Ihre Zeit gekommen. Und wenn Ihre Zeit noch nicht gekommen ist, dann sollten Sie besser wissen, wofür sie gekommen ist. Okay. Und heute haben wir genau die Fragen betrachtet, die mit der Bibel zusammenhängen. Ich betone das nochmal. Gott hat es aufgeschrieben. Und er hat einen bestimmten Zeitabschnitt aufgeschrieben, damit jeder Gläubige, der die Bibel aufschlägt, eine Wahrheit empfangen kann. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Hören Sie zu. Nichts. Ihnen ist schon alles bekannt. Und es ist schlecht, wenn Ihnen das nicht bekannt ist. Fertig. Und deswegen, wenn wir das Material untersuchen, was mit dem Glauben zusammenhält, werden wir eine Exkursion zusammen machen durch die Zeit des Wortes Gottes. Wir werden eine Exkursion machen, angefangen von den Büchern Mose bis zum Buch der Offenbarung, damit Sie sehen, wie Ihr Glaube die Arbeit vollendet in der Zeit, indem man durch den Raum geht. Das ist keine Kabbalah, sondern eine bestimmte Auslegung. Denn der Glaube wirkt außerhalb von Zeit und Raum. Sonst wäre es nicht aus Barmherzigkeit. Und wenn es aus Glaube ist, ist es auch aus Barmherzigkeit. Gut. Sehen Sie, wie schnell die Zeit verfliegt? Bei den Lektionen vergeht die Zeit überhaupt immer sehr schnell. Deswegen, okay, lassen Sie uns am Ende noch zusammen beten. Jetzt danken wir Gott für sein Wort, für seine Weisheit. Vater, wir sind dir dankbar für deine Weisheit. Wir danken dir, dass du jedem von uns persönlich gedient hast und uns gelehrt hast, wie ein Vater seine Kinder lehrt. Jesus, wir danken dir. Wir sind so gesegnet durch deinen Heiligen Geist. Wir sind so gesegnet durch deine Weisheit und durch deine Unterweisung. Und wir bitten dich, führe du uns auch weiter wie Wasserströme. Und wir glauben, Jesus, dass du der Gesalbte bist, der von Gott eingesetzt ist für jeden von uns persönlich, damit wir nicht bleiben, wie wir sind. Wir glauben, dass du, der du in uns das gute Werk angefangen hast, es auch vollenden wirst in aller Fülle ohne jeglichen Mangel. Wir sind so gesegnet, dass wir nicht so bleiben, wie wir sind, im Namen Jesu. Und direkt jetzt machen wir uns eins mit Gottes himmlischer Versorgung. Und direkt jetzt nehmen wir unseren Samen des Glaubens, von dem wir glauben, dass Gott, der dem Sämann Samen gibt, Brot zur Speise und Fülle dem, der sät. Wir segnen unseren Glaubenssamen und sprechen eine hundertfache Ernte aus zur Versorgung des Lebens und der Berufung. Steh auf und komm in die Brotspeicher und komm in die Vorratskammern. Und sei reich und fruchtbar im Namen Jesu. Und wir binden dich, Satan, und verbieten dir zu verhindern, dass die Ernte eintrifft im Namen Jesu. Und wir rufen Engel, die Ernte zu bringen im Namen Jesu. Wir danken dir, Vater, dass du uns zu Menschen des Segens gemacht hast für viele Völker. Danke, dass du uns zu Menschen gemacht hast, die immer und überall Fülle haben und reich und vorbereitet sind zu jedem guten Werk. Wir preisen dich und danken dir für deine Weisheit und für deine Führung. Im Namen Jesu. Amen.